hättet aufzubrechen, wäre hier keiner angekommen. Also man muss sich entscheiden, ich komme, man muss sich ins Auto setzen oder man muss sich abholen lassen und man muss dann nicht nur im Auto sitzen bleiben, sondern man kommt raus und kommt hier rein und erst dann ist man angekommen. Und viele von uns sind irgendwann in ihrem Leben, haben sie mit Gott angefangen, haben vielleicht in der Konfirmation oder irgendwo von Gott gehört, sind mit Gott gestartet und sind seitdem mehr oder weniger unterwegs. Und unser Thema oder unser Übergedanke heute ist mit Gott ins Ziel. Und das ist ja eigentlich ein folgerichtiger Gedanke. Ja, wenn wir etwas beginnen, dann wollen wir ja auch irgendwo irgendwann ankommen. Und dann ist es ja auch klar, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir auch darauf vertrauen, dass dieser Gott, von dem wir reden, an den wir glauben, dass der nicht kurz vor Schluss sich von uns verabschiedet, sondern dass der an uns dran bleibt. Wenn wir bekennen, Jesus Christus hat mich gerettet, ich bin das Kind von Gott. Und wenn ich bekenne, der Herr ist mein Hirte, ja, ein Psalm, Psalm 23, den viele von uns auswendig kennen, was für viele ein Bekenntnis ist. Der Herr ist mein Hirte. Was macht ein Hirte? Ein Hirte führt und er weidet mich, er bringt mich auf die frische, grüne Au und er bringt mich auch wieder nach Hause. Wenn ich das glaube, dass ich mit dem Hirten, mit Gott aufgebrochen bin, dann glaube ich auch, dass dieser Gott mich durch die dunklen Täler und irgendwann auch mal durchs Todestal begleiten wird. Und ich denke, wer diesen Psalm kennt, der weiß auch, wie dieser Psalm endet. Ich weiß nicht, wie alt König David war, als er diesen Psalm geschrieben hat. Aber er sagt als letzten Gedanken in diesem Vers, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Der schaut sein Leben nicht von hinten an, sondern das sagt er in der Gewissheit, im Vertrauen auf Gott. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Woher weiß das David, dass er immer im Hause des Herrn bleiben wird? Er vertraut drauf, dass das, was Gott verspricht, geschieht. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass Gott uns leitet. Und die Frage, ein bisschen, die wir uns stellen wollen, woher, wie kommt man zu dieser Gewissheit? Ich werde mit Gott ins Ziel kommen. Wenn ich meinem kleinen Kind, dem 3-jährigen Levi, sage, ich gehe jetzt mit dir in den Kindergarten, dann überlegt der nicht, ob meine Worte glaubwürdig sind und ob ich mitten bei der Straße plötzlich wegrenne und keine Lust mehr habe. Der vertraut mir als Person und er vertraut vor allem meinem Wort. Ja? Und das Wichtige für uns ist, dass wir Gewissheit haben aufgrund dessen, was Gott sagt, was geschrieben steht. Es gibt ja diesen Psalm, dieser längste Psalm der ganzen Bibel ist der Psalm 119 und da steht so ein bekannter Vers im Psalm 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also Gott verspricht uns quasi, dass Gott uns den Weg leuchten wird, dass er uns führen wird. Nur dieser Vers und auch Psalm 23 helfen uns null, wenn wir diesem Wort nicht vertrauen. Und deswegen ist die Frage, wie glaubwürdig ist diese Zusage oder sind die Zusagen Gottes für mein Leben? Deshalb ist es wichtig, dass niemand uns das Wort nehmen darf. Es gab immer wieder in der Geschichte Versuche, die Bibel den Menschen wegzunehmen. Ja, heute haben wir alle eine Bibel. Aber die Frage ist, können wir der Bibel noch vertrauen? Sind es für uns nur Menschenworte? Weil wenn es nur Menschenworte sind, werden uns diese Worte nicht ins Ziel führen. Und darum soll es uns gehen, ein Stück weit um diesen Kampf um die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes, weil damit steht und fällt alles. Wenn mein Sohn anfangen würde, mir als Person meinen Worten zu misstrauen, dann klappt nichts mehr. Dann ist kein Vertrauen und kein Ankommen beim Kindergarten oder sonst wo auf der Welt. Und auch nicht am Ende des Lebens. Wenn dieser Herr, dieser Gott, wenn der nicht glaubwürdig ist, sein Wort nicht mehr gilt, ich auch persönlich dieses Wort nicht für ernst nehmen kann. Es kann ja sein, dass ich so nach außen hin sage, ja, natürlich ist das Wort Gottes. Aber wenn es mich nicht mehr anspricht, wenn ich bekenne, ja, Gott ist meine Burg, aber wenn ich mich in der Burg nicht bergen kann, dann hat diese Burg keine Kraft, weil ich nicht dran glaube. Ich möchte euch ein bisschen was auch erzählen von mir selber, wie wir nach Österreich gekommen sind und auch über die Situation in Österreich, wo auch vor Jahrhunderten versucht worden ist, den Menschen dieses Wort wegzunehmen. Es war auch ein Bibelwort, was mich persönlich in der grauen Stadt Frankfurt angesprochen hat, nach Österreich zu gehen. Und jetzt ist ja die Frage, wo in der Bibel habe ich denn das Wort Österreich gelesen? Ja? Es war ein Vers, der hat überhaupt nichts mit Österreich zu tun. Aber trotzdem hat Gott mir durch diesen Vers Licht in mein Leben gegeben und hat mich und ich sehe das so wirklich, dass Gott durch diesen Vers zu mir, zu meinem Herzen gesprochen hat. Dieser Vers steht in Sprüche 27, in Vers 8. Und da steht so ein Vers, wenn ihr den jetzt hört, denkt ihr, ja, der schießt jetzt den Vogel ab. Also, weil der steht wie ein Vogel. Also, da steht wie ein Vogel, der sein Nest verliert, ist ein Mann, der seine Heimat verlässt. Wie ein Vogel, der sein Nest verliert, ist ein Mann, der seine Heimat verlässt. Für mich war es sehr früh als Kind schon klar eigentlich, ich will irgendwann mal in die Mission nach Afrika oder irgendwo hingehen. Aber wahrscheinlich wird mich Gott irgendwo hinführen, wo es ja nicht so schön ist. Oder weiß ich nicht, aber nicht nach Österreich. Gell? Und jetzt habe ich dann diesen Vers gelesen und ich wusste, meine Eltern kommen ja aus Österreich. Und da stand, ein Mann, der seine Heimat verlässt, ist wie ein Vogel, der sein Nest verliert. Und da habe ich mir gedacht, ja, so ging's eigentlich deinem Papa. Und wisst ihr was? So ging's vielleicht sogar einem eurer Vorfahren. Weil viele Österreicher haben um ihres Glaubens willen die Heimat verlassen und sind nach Deutschland gekommen, hier ins Land, gell? Und so war es auch letztendlich bei meinen Eltern. Viele Leute, die mit Gott ernsthaft gelebt haben, haben Österreich verlassen. Und durch diesen Vers ist mir deutlich geworden, hey, deine Eltern haben es genauso gemacht wie dieser Vogel, er hat sein Nest verloren. Vielleicht will Gott wenigstens ein Kind wieder zurückschicken nach Österreich, ja? Und so hat dieser Gedanke bei mir ganz viel angeregt zu denken, ja? Und so kam es dann schlussendlich, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht nach Afrika, sondern ich gehe zurück in die Heimat und will dort von Jesus sprechen. Eben, vielleicht ist interessant. Ich habe am ersten Abend schon ein bisschen davon erzählt und es steht auch hier in diesem Jubiläumsheft, dass hier im Landl einige österreichische Vorfahren haben. Gell? Und es ist im Laufe der Tage sind einige zu mir gekommen und haben sich quasi geoutet, dass sie keine Österreicher sind. Gell? Aber das heißt, da haben manche Ahnenforschung, Hauptsache kein Österreicher, oder vielleicht auch Hauptsache doch, ich weiß es nicht. Ja? Auf jeden Fall, der Grund dafür, dass Österreicher damals ihre Heimat verlassen haben. Was war der Grund? Warum gibt's hier so viele? Wann war das vor ein paar hundert Jahren, gell, wo die Leute ins Landl kamen hier zu euch und sich hier so wohl, also hier sind nicht so die hohen Berge, aber ich finde, es hat sowas Liebliches hier, gell, mit dem Flüsschen, mit der Sulz und mit, also ich verstehe das, dass die Ösis sich hier wohl gefühlt haben, ja? Also, aber der Grund dafür, dass sie die Heimat verlassen haben, ist dieses Buch. Das, was unser Schatz ist. Das, was uns so wichtig ist, mit dem wir ins Ziel kommen wollen. Das war der Grund, weil dieses Buch verboten war zu lesen, ja? Es stand auf dem Index, auf der Verbotsliste der mittelalterlichen Kirche. Und es hat in Österreich bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gedauert, bis die Protestanten gleichgestellt waren mit der römischen Kirche. Ja? Und ich selber habe Vorfahren, die unter Maria Theresia wegen dem Besitz einer Bibel nach Siebenbürgen transmigriert. Hier spricht man ja von den Exulanten, glaube ich, gell? Und damals war ja Österreich noch sehr groß, gell? Da haben Teile Rumäniens dazu gehört, ja, das war alles mal. Und da war eben auch Siebenbürgen dabei. Und durch die Türkenkriege war Siebenbürgen so entvölkert, dass die Maria Theresia gesagt hat, ja, die Evangelischen, die sind fleißig, die schicken wir alle dahin, ja. Die wurden dann transmigriert. Und einer meiner Vorfahren im Gailtal, das ist ganz im Süden von Österreich, der hatte so lutherische Post, also hochgefährliches Material, ja, und auch eine Bibel und hat sich mit wenigen Leuten abends im Keller getroffen, um Bibel zu lesen. Und dann gab es eine sogenannte Kommission, die Leute ausgeforscht hat und hat mitgekriegt, die schlagen da eine Bibel auf und kamen am nächsten Tag dort ins Haus rein und haben die Bibel gesucht, konfisziert. Der Vorfahre war gerade im Wald mit seinem Sohn und als er zurückkam und alles durchsucht, aufgefunden hat, fragt, was ist los? Die haben die Bibel mitgenommen. Im Nachbardorf, in Grafendorf, so hieß es dort, werden die ganzen Bibeln aufgeschichtet und die ganzen lutherischen Postillen und werden verbrannt. Er geht dorthin, rennt mit seinem Sohn dorthin und er sieht die Bibel aufgeschichtet, das war wohl ein großer, starker Bursche, gell? Und schnappt sich die Bibel und rennt mit dieser Bibel weg und vergräbt die unterhalb vom Reiskofel von so einem mächtigen Berg, bei einem Baum unter der Erde, ja. Und er sagt zu seinem Sohn, mein lieber Sohn, wenn ich jetzt zurück nach Hause komme, werde ich transmigriert. Ja, wir sehen uns jetzt das letzte Mal. Schwöre mir, dass du dem Glauben treu bleibst. Und dann kommen sie zurück, der Vater wird transmigriert und kommt am Ende seines Lebens erst wieder zurück. Und diese Bibel haben sie aber dann wieder ausgegraben. Und bis vor einigen Jahren wurde da jedes Jahr diese alte Bibel rausgeholt und dann wurde ein Bibelfest gefeiert, ja, in Erinnerung daran, was die Vorfahren erlitten haben. Und in dieser Bibel, wenn man die Bibel aufschlägt, ist so eine Inschrift und da hat der Vorfahre einen Spruch drauf geschrieben und der heißt folgendermaßen, da steht, halt, was du hast. Ja, und wenn man die Geschichte von ihm kennt, dann versteht man das sehr gut. Halt, was du hast. Halt fest an Gottes Wort. Ist's doch im Weltgetriebe ein sicherer Hort. Ein Licht in dunkler Nacht. Ein Schatz, der Seelen selig macht. Das Wort, für das die Väter litten. Das Erbe, das sie dir erstritten. Halt, was du hast. In all dem Ringen um das Wort, gell? Halt daran fest, egal was uns das Wort nehmen will, ob's der Staat ist oder ob es mein Unglaube ist. Was ist an diesem Buch, bitteschön, so gefährlich? Ich habe eine gefährliche Stelle gelesen, ja, gefunden. Die lese ich euch gerade mal vor, ja. Die hat's in sich. Weil dieses Wort sagt über sich selbst, über seine Kraft, da lesen wir, das schreibt der Apostel Paulus, 2. Timotheus 3, sagt er, alle Schrift, also die ganze Schrift, ist von Gott eingegeben oder eingehaucht. Natürlich haben sie Menschen aufgeschrieben, aber Gott, die Bibel behauptet, dass Gott dahinter steht. Und die ganze Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt doch mit anderen Worten, wir Menschen brauchen alle Belehrung, wir brauchen alle Überführung und Zurechtweisung, weil wir alle ohne diese Bibel auf dem falschen Weg sind. Das ist die Selbstbehauptung der Bibel. Wir brauchen sie und sie kommt von Gott, unserem Schöpfer. Und dann heißt sie noch, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel will uns ausrüsten, damit wir ins Ziel kommen. Und Paulus wusste, dass diese Botschaft des Buches sehr umstritten ist. Und deswegen fällt einem regelrecht in die Augen, in diesem 2. Timotheus, wie der Apostel Paulus an den Timotheus appelliert, an diesem Wort festzuhalten. Das schreibt er nicht erst heute oder in Nordkorea oder irgendwo, sondern damals, ja, wo die Bibel noch gar nicht ganz vollständig war. Und er sagt dort zum Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, ja, das Wort hat Kraft, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann appelliert er weiter in Kapitel 4, Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richtet und so weiter. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne und so weiter. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern. Halte fest an Gottes Wort. Die Bibel weiß selbst um ihre Brisanz und wie gefährdet sie ist. Und deswegen fordert die Bibel uns immer wieder auf, halte fest, pass auf, dass es dir niemand leidig machen kann. Und wisst ihr, ich wurde ja vorhin gefragt, warum ich in Österreich bin, das sind doch eigentlich so viele Christen. Aber wisst ihr, was die alle nicht wissen? Die haben alle keine Gewissheit. Hier steht, das sagt der Paulus, da du Gewissheit, da es dir zur Gewissheit geworden ist. Wenn ich mit dem Durchschnittschristen in Österreich rede, die sind alle fromm, die sind alle irgend oder viele religiös bei uns im Tal. Und wisst ihr, welche Lieblingsstelle ich da habe, die ich ihnen vorlese, weil die sagen, das kann man nicht wissen. Man kann nicht wissen, ob man Christ und ob Gott, ob es am Ende langt, ja, ob ich brav genug war. Man kann nicht wissen, ob man mit Gott ins Ziel kommen kann. Das, was unser Thema ist, kann man nicht wissen. Stimmt das? Schaut, und da habe ich eine Stelle und die muss ich euch noch, weil die ist hat eine ganz starke Aussage und das ist die Selbstbehauptung der Bibel, ja. 2. Korinther, also eine meiner Lieblingsstellen, gerade im Gespräch mit sehr frommen religiösen Menschen, die aber nicht wissen. Und da sagt der Apostel Paulus wieder zu den Leuten in Korinth, und wir wissen, die Korinther waren eine Katastrophe, ja. Was die alle für Hintergründe aus der Prostitution, da waren Mörder dabei und. Die aber Christen geworden sind. Und zu denen sagt er, denn wir, nicht ich und mein Team, sondern wir wissen, Doppelpunkt. Was wissen Sie denn? Wenn unsere irdische Zeltwohnung, da spricht er vom Körper, abgebrochen wird, wenn es gegen Ende geht, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Nicht den ich mir dort aufgeschichtet habe, sondern von Gott. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach und so weiter, gell? Also, er sagt und Korinther, ihr Lieben, wir können wissen. Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Ist das Wort Gottes für dich wirklich Wort Gottes, an dem du dich festklammern kannst, was dich leiten will wie ein Hirte? Und ich glaube, gerade dann, wenn wir zweifeln, wenn wir vielleicht auch körperlich abbauen, die Umstände schwer sind, genau dann brauchen wir diese Gewissheit, die uns Hoffnung und Trost gibt, die finden wir sonst nirgend, außer in der Schrift, in der Bibel. Und jetzt müssen wir schauen, habe ich noch 10 Minuten? Dann würde ich euch noch kurz was erzählen, warum diese Bibel in Österreich so umstritten war. Jetzt muss ich überlegen, mach mal kurz Fenster auf oder stehen wir nochmal auf und oder sind wir Strophe noch singen oder haben wir noch 10 Minuten sonst? Ist gut? Okay. Weil ich habe hier noch was stehen und weil das Problem, ich zeige euch vielleicht gerade mal zwischendurch mal vielleicht ein Foto, dass ihr seht, wo ich in Österreich bin. Seht ihr? Ja, Österreich, die Flasche, gell? Die umgedrehte Flasche. Und ganz im Süden, hier ist Kärnten, ja? Und da bin ich und ganz hier ist Fernach. Seht ihr, seht ihr das, ja? Könnt ihr das lesen? Und hier, das ist nicht so ganz genau, aber das ist hier der Wörthersee. Ich habe hinten noch eine Karte. Wer in Österreich war, kann dann mal reinschauen und mir zeigen. Vielleicht auf dem nächsten Bild sieht man nochmal Kärnten, genau. Hier Italien, Slowenien und hier wieder Fernach, südlich der Drau, südlich von Klagenfurt. Da sind wir. Und das Weiße da oben, ihr seht schon, das sind die Gletscher. Ich weiß nicht, von welchem Jahrzehnt das war. Wie viele weißen Punkte da jetzt noch wären. Da ist auf jeden Fall der höchste Berg Österreichs, der große Glockner, genau. Und die höheren Berge sind in Oberkärnten und wir sind dabei in Unterkärnten. Und das sind die Karawanken, die sind nur so 2300 höchstens, gell? Immerhin. Aber vielleicht kann man das nächste Bild mal zeigen. Da stehe ich auf dem höchsten Holzturm Europas, dem Pyramidenkugel. Und da schaut man so, hier links ist der Wörthersee und hier rechts ist das Rosental. Da schaut man so ins Unterland von Kärnten rein. Und vielleicht noch das letzte Foto, da ist dann meine Family, ja. Also ich weiß auch nicht, warum mein Sohn so groß geworden ist. Ja, es ist unglaublich, ja. Der steht auch nicht irgendwo auf einem Holzstumpf oder so. Ja, und da hinten seht ihr die Karawanken. Und da ist der Grenzverlauf zu Slowenien. Und das ist, die Grabsteine soll man auch nicht sehen. Da hinten ist der Friedhof. Also wir sind mitten in Fernach quasi. Und das ist, da ist die Familie. Die ist auch jetzt dort. Und damit ihr einfach mal wisst, wovon ich rede. Also, jetzt habe ich noch meine 10 Minuten, ja. Das, was ich uns heute sagen will, ist: Wir können mit Gott ins Ziel gehen, weil er und sein Wort glaubwürdig ist. Ja, wir dürfen mit David sagen, dass mir Gutes folgen wird und ich bleiben werde im Hause des Herrn immer da. Und ich darf wissen, dass wenn unser irdisches Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Nicht bei Gott, sondern von Gott. Also, und warum ist diese Bibel in Österreich so umstritten gewesen? Weil diese Gewissheit, wenn ein Mensch eine Gewissheit hat, ist es für den Staat gefährlich. Ja? Und für die Machtkirche des Mittelalters waren Gewissheiten gefährlich, weil sie wollten viel lieber, dass die Menschen ungewiss bleiben, ob sie errettet werden, und lieber Geld zahlen für die vielen Totenmessen, damit die Kinder, die vielleicht früh gestorben sind, möglichst bald aus dem Fegefeuer rauskommen. Und wenn jetzt einer sagt, da musst du gar kein Geld geben, weil dein Kind ist nicht im Fegefeuer, weil es errettet ist, ist es bei Jesus, dann wäre das eine Gewissheit. Ja? Und diese Gewissheit will uns der Widersacher Gottes rauben. Ob es durch persönliche Gedankengänge ist, durch Zweifel oder hier damals auch von staatlicher Seite durch die mittelalterliche Kirche. Und deshalb ist die Reformation in Österreich eingeschlagen wie eine Bombe wirklich. Ja? Also als damals der Luther seine Thesen verbreitet hat, da ist zu der Zeit damals Klagenfurt abgebrannt, da sind viele Helfer gekommen von Deutschland und durch Bergbau, alle möglichen, und haben diese neue Botschaft nach Kärnten gebracht. Ich selbst habe meine Abschlussarbeit zu diesem Thema geschrieben, deswegen, das ist nicht irgendwo erfunden. Ich habe im Landesarchiv in Klagenfurt nachgeforscht und überall findest du die gleichen Zahlen. 90% der Kärntner haben diesen neuen Gedanken der Reformation angenommen. Nämlich, was ist die Reformation? Was ist das Neue? Nämlich, dass der Glaube an das stellvertretende Opfer Jesu, der Glaube an das Kreuz von Jesus langt, um vor Gott als gerecht und als angenehm dazustehen. Diese Sola Scriptura, allein die Schrift, allein der Glaube allein die Gnade retten. Und diese Botschaft war so befreiend für die Menschen, dass sie endlich eine Gewissheit haben konnten. Und dass wirklich 90% der Kärntner evangelisch wurden. Man spricht in Österreich vom protestantischen Jahrhundert. So, warum ist es heute nicht mehr so? Damals, die mittelalterliche Kirche, die konnte gar nicht so richtig reagieren darauf. Die waren völlig geblättet, ja, weil es kaum mehr einen Priester gab, ja, weil die alle diesen neuen Glauben oder dem uralten Glauben der Bibel wieder angehängt sind. Und dann gab es, das muss ich euch kurz erzählen noch, die sogenannte Gegenreformation, dass ihr auch versteht, warum die Exulanten hergekommen sind. In der Gegenreformation gab es in Triest, im heutigen Italien, ein Konzil über längere Zeit. Und dieses Konzil schloss mit den Worten: Tod den Ketzern, Tod den Ketzern, Tod den Ketzern. Und dann war das Problem, dass Österreich eben nicht wie Deutschland ein Flickenteppich war, hier katholisch, da evangelisch und so weiter, sondern ganz Österreich war von den Schweizer Habsburgern besetzt. Ein Schweizer Geschlecht, gell? Muss ich mal wieder, ja. Und dann hieß es: West der Herr, das des Land. Wenn der Herr eben den Glauben hat, müssen alle diesen Glauben haben und können nicht ins Nachbardorf auswandern, sondern müssen aus dem Reich raus. Heimat, Berge, Haus und Hof verlassen. Und dann gab es einen Kaiser, der Kaiser Ferdinand, der übrigens in Ingolstadt aufwuchs. Er weihte sein Leben der Maria und schwor ihr, den Protestantismus in Kärnten oder in Österreich als Kaiser auszulöschen. Und er sagte Folgendes: Er herrscht lieber über eine Wüste als über ein Land, wo es noch einen Protestanten gibt. Und genauso handelte er dann auch. In Kärnten gab es einen Bischof von Zeckau, der zog durch die ganzen Täler, rief die ganze Bevölkerung zusammen, die mussten ihm bei einer 3- bis 6-stündigen Predigt zuhören und er erklärte, warum der evangelische Glaube eine verderbte Sekte ist. Sie mussten alle unterschreiben, sich lossagen oder es gab hohe Strafen. Ja. Es wird berichtet von 2 Teenager-Mädchen, die damit nicht mitgemacht haben. Ja. Und die Bevölkerung hat gesagt: Hey, dann unterschreib doch schnell, dann seid ihr fertig damit. Und die haben es nicht gemacht und dann kamen die Henker und haben gesagt: Wir hängen euch, wenn ihr nicht unterschreibt, ja. Und die Mädels haben sich geweigert und dann flehte die Bevölkerung sie und sagten, sie bitten doch um die Gnade von Rom und dann kamen diese Henker und der packte diese beiden Mädels an den Haaren, brachte sie zur nächsten Pferdetränke und er tränkte sie und sagte: Das ist die Gnade Roms. Ja. Das ist das, was die Bevölkerung damals erlebte. Deswegen sind die auch geflohen, ja? Oder ihr kennt die Würfelspieler, das, was ihr oben gesehen habt. Weil dieses Buch uns Gewissheit gibt und so gefährlich ist scheinbar. Es war dann 180 Jahre lang verboten, evangelisch zu sein. Dann gab es den Geheimprotestantismus. Dann kam die Maria Theresia, die hat gesagt, sie will die Österreicher von Herzen her dazu bringen, das zu glauben. Und dann wurde die Kommission eingesetzt und die Leute wurden aufgestöbert und so weiter. Und könnte man noch viel erzählen. Vielleicht nur noch eins. Es gibt im Gailtal ein Gewächs, ja, dort, wo meine Vorfahren herkommen, im Süden von Kärnten. Und das ist sehr zäh, zach, sagen die Österreicher, zach. Und das kriegst du nicht ausgerottet, ja. Und das wächst überall und die haben alles Mögliche probiert. Und dann haben die irgendwann gesagt: Diese Staude, das ist eine Lutherstaude. Ja. So haben die dazu gesagt. Ja. Aber es geht ja bei all dem nicht drum mit evangelisch-katholisch. Darum geht's ja nicht. Es geht um die Gewissheiten. Ja. Man kann als Evangelischer genauso voller Zweifel sein und die Bibel als achtlos weglegen und man kann die als Katholik die Bibel leben. Ja. Darum geht's ja gar nicht. Es geht drum, dass wir eine Gewissheit haben, egal was wir sind. Wichtig ist, dass wir die Bibel ernst nehmen. Und deswegen sind wir zurück nach Österreich gegangen. Wir haben gesagt, die Österreicher haben es verdient, nochmal zu hören. Ja, sie wurden gegen ihren Willen vergewaltigt. seelenvergewaltigt. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen da nochmal hin. Ich bin jetzt fast fertig. Ich lese euch nur noch eine Stelle vor. Und das ist, merke ich immer mehr, das, was der Judas in seinem Brief schreibt, wenn es ums Wort Gottes geht, dann trifft das wirklich genauso zu. Da steht, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben. So, jetzt kommt's. Dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es ist ein gewisser Kampf um das Wort Gottes. Nicht mit Schwertern, sondern dass wir dieses Wort bewahren, ja, damit, wenn wir in einer Krise sind, wenn es angefochten ist, wenn die Zweifel aufsteigen, auch wenn ich körperlich vielleicht immer weniger werde, dass ich weiß, das Wort Gottes steht fest, ist zuverlässig. Ich kann mich in dieser Burg bergen. Sonst ist die Bibel wie eine Zwiebel, die man schält und am Ende bleibt kein Kern mehr übrig. Ja? Wenn man mit dem historisch-kritischen anfängt, bleibt nichts mehr übrig. Ich lese uns zum Schluss nochmal dieses Gedicht vor, was in der Bibel von meinen Vorfahren in der Inschrift steht. Und das wollen wir uns merken und auch in unser Herz irgendwie bewahren. Ja? Halt, was du hast. Halt fest an Gottes Wort. Ist's doch im Weltgetriebe ein sicherer Hort. Ein Licht in dunkler Nacht. Ein Schatz, der Seelen selig macht. Das Wort, für das die Väter litten, das Erbe, das sie dir erstritten, halt, was du hast. Ja, vielleicht mal so weit und ich hoffe, dass dieses Wort uns trägt, ja, bis ins Ziel. Ich habe hinten noch so einen rot-weiß-roten Tisch. Ihr wisst ja schon, warum die Farbe rot-weiß-rot ist. Manche meinen, damit man sie nicht verkehrt rum aufhängen kann. Der wahre Grund ist ja, dass Prinz Eugenius im Krieg losgezogen ist, mit einem weißen Gewand und er kam siegreich zurück und er war völlig blutverschmiert, dann zog er seinen Gürtel aus und nur dort war es weiß und so kam rot, weiß, rot. So. Jetzt wisst ihr auch, warum der Tisch hier so ist. Wir haben auch ein Bild, was ihr da hier seht, könnt ihr da vorne in Miniatur mitnehmen und genau, so eine Landkarte könnt ihr schauen, wo ihr vielleicht schon mal wart und den Großglockner könnt ihr euch anschauen und genau, ja. Wir haben jetzt, glaube ich, noch ein bisschen. Das Eigentliche kommt jetzt.